Beziehung ist ja das A und O in der Arbeit mit unseren SchülerInnen, dass sie da Zutrauen bekommen, dass sie wieder Lust darauf haben, sich das mal anzugucken. Und dann fangen wir auch klein an. Also wichtig ist ja, dass wir Erfolgserlebnisse haben. Viele sind gescheitert, haben total negative Erlebnisse bekommen von ihren Grund- oder weiterführenden Schulen gesagt, nee, du darfst jetzt erstmal eine Woche nicht kommen, du hast Schulverbot. Das wollen wir alles vermeiden. Wir wollen Erfolg wieder initiieren und platzieren.
Willkommen bei Seelenarbeit, dem Psychiatrie-Podcast aus dem LVR-Klinikverbund. Echte Geschichten, ehrliche Einblicke von Menschen, die mit Herz in der Psychiatrie arbeiten. Unser Ziel, Vorurteile abbauen, Einblicke geben und den Menschen hinter dem Beruf sichtbar machen. Denn Seelenarbeit beginnt mit echten Geschichten und hier erzählen wir sie. Heute geht es um eine Frage, über die die allermeisten von euch wahrscheinlich bisher genauso wenig nachgedacht haben wie ich. Und gleichzeitig ist sie super spannend. Wie läuft das eigentlich mit der Schulbildung bei Kindern und Jugendlichen während eines Klinikaufenthaltes? Herzlich willkommen zur neuen Folge Seelenarbeit. Ich bin Daniel Schwingenheuer, euer Host, und ich habe heute einen Gast, auf den ich mich sehr freue. Thomas Gripskamp ist Schulleiter der LVR Hans-Dieter-Hüsch-Schule in Viersen. Herzlich willkommen.
Hallo Daniel.
Schön, dass du da sein darf. Ja. Ja. Wie lange haben wir jetzt Zeit? 45 Minuten, dann kommt der Gong und dann bist du weg, oder wie?
Ja, wir haben keinen Gong. Also wir haben eine kleine Sirene zum Ende der Pause, aber sonst haben wir tatsächlich keinen Gong. Es gab Schulleiter vor mir, die hätten gerne einen gehabt, aber ich finde das eigentlich ganz gut so.
Sprechen wir gleich bestimmt nochmal drüber. Ja. Bevor wir uns in diesen Klassenraum begeben, einmal die Triggerwarnung für euch. In dieser Folge geht es um sensible Themen rund um psychische Erkrankungen. Wenn euch diese Themen belasten, dann hört bitte nur weiter zu, wenn ihr euch aktuell stabil fühlt oder eine Vertrauensperson an eurer Seite ist. Und ganz wichtig natürlich, zögert niemals, professionelle Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen. Thomas, es ist immer wahnsinnig spannend, wie sich so Leben entwickeln können. Und wenn man in der Rückschau auf so ein Lebenslauf blickt, dann denkt man manchmal einfach nur, was ist denn da passiert? Das geht bei dir auch besonders gut. Du warst nach dem Abi 5 Jahre Marineoffizier bei der Bundeswehr und danach hast du dann Sonderpädagogik in Dortmund studiert. Was ist denn da passiert?
Ja, was ist da passiert? Ich habe auf meinen Vater gehört. Der hat gesagt, werd mal jetzt nicht Sonderpädagoge, wir haben gerade viel zu viele Lehrer, lass das lieber. Und dann habe ich gedacht, ja gut, zu dem Zeitpunkt gab es noch 13 Monate Gewehrpflicht, gehst du mal 2 Jahre zur Bundeswehr und dann kannst du immer noch Sonderpädagogik studieren. Und aus diesen 2 Jahren wurden dann 5 Jahre, weil ich dann versucht habe, Pilot zu werden. Aber dummerweise wurde mir dann immer schlecht im Flugzeug und dann haben wir das gelassen. Und habe dann meine letzten 9 Monate bin ich dann noch Schnellboot gefahren in Flensburg als 2. Wachoffizier, wie man so früher so schön sagte. Und ich wurde aber auch seekrank, weil irgendwie mein Gleichgewichtsorgan immer empfindlicher wurde. Und dann war das nach 5 Jahren echt erledigt, das Thema. Und dann kam die Sonderpädagogik in die Ecke.
Spannend. Vielleicht hat irgendwas in dir gesagt, das ist es nicht. Du musst doch auf dich hören und auf das, was du ursprünglich machen wolltest.
Ja, also ich war vorher auch immer viel schon in Jugendarbeit unterwegs. Mein Vater war Konrektor an einem Kinder- und Jugendheim mit erziehungsschwierigen Jugendlichen und ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt und im Grunde genommen war das dann auch genau das Richtige für mich. Und so bin ich dann halt irgendwann nach der Sonderpädagogik, nach dem Studium bin ich dann in Bielefeld erst gelandet zum Referendariat, habe dann in Oberhausen an einer erziehungsschwierigen Schule gearbeitet. Jetzt heißen sie Kinder mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung und bin dann über Gladbach hier an der Klinikschule gelandet.
Spannend. Wenn du jetzt auf diese 5 Jahre bei der Bundeswehr zurückblickst, gibt es so Kernkompetenzen, wo du sagen würdest, die habe ich damals gelernt als Marineoffizier oder auch einfach generell bei der Bundeswehr, die dir jetzt irgendwie auch noch helfen?
Also zu der Zeit war es wirklich so, dass das ein spannender Querschnitt auch der Gesellschaft war. Ne? Als man da so als junger 19-jähriger Mensch zur Bundeswehr kam, wir waren auf einer 6-Mann-Stube. Ich weiß noch, dass ich in Flensburg hatte ich einen, der war nachts immer weg. Der war spielsüchtig. Der ist dann nachts vom Gelände abgehauen und hat irgendwo die Automaten gefüttert. Und dann waren wir noch andere Abiturienten. Und das war sehr spannend. Und gelernt habe ich auf jeden Fall früh auch natürlich als Offizier dann Personalverantwortung, sich für Menschen verantwortlich fühlen. Und das Spannende bei der Marine war natürlich, wenn das Schiff zur See fährt, dann musst du ja auch gute Leute haben, auf die du dich verlassen kannst. Und auch wenn das Bild schon sehr alt ist und immer wieder bedient wird und sehr klischeehaft ist, aber eine Schule ist auch wie ein Schiff. Also wir haben halt kein Schulleitungsteam. Wir haben natürlich ein Schulleitungsteam, aber es heißt immer, der Schulleiter, die Schulleiterin steht oben vor. Und so war das bei der Marina auch. Und ich habe sehr gerne mit meinen Leuten im Abschnitt zusammengearbeitet und jetzt arbeite ich super gerne mit meinem Team zusammen und entwickle die Schule weiter. Und das waren schon so die ersten Schritte zu dieser Kompetenz hin auch schon zu Bundeswehrzeiten.
Und jetzt stichst du jeden Tag mit deinem Lehrerkollegium und mit den Schülern und Schülerinnen und Schülern in See quasi.
Ja, genau.
Bist seit 9 Jahren beim LVR. Damals hat die Schule geschlossen, an der du ursprünglich mal warst. Mhm. War das der initiale Auslöser, dich dann umzuorientieren und zu sagen, ich guck mal vielleicht auch in Richtung Klinikschule?
Nein. Also das war eher ein Zufall. Also die Schule wurde geschlossen, es gab weniger Leitungsstellen und dann muss natürlich ein Konrektor braucht dann eine neue Aufgabe und dann hatte man mir 2 verschiedene Schulstellen angeboten. Ich wohne im Nachbarort oder im Nachbarstadtteil von Süchteln und dann habe ich mir natürlich die Klinikschule angeguckt. Aber ich hatte wie viele andere, die jetzt vielleicht zuhören, auch ganz eigenartige Bilder davon im Kopf, was denn da wohl los ist und bin dann dahin und habe meinen Vorvorgänger kennengelernt und war relativ schnell mit mir im Reinen, dass das genau der richtige Platz für mich ist jetzt für eine neue Aufgabe. Ja, und das werden Ostern tatsächlich auch schon 10 Jahre.
Wahnsinn. Ja. Das ist kurz zur Organisation. Du bist nicht beim LVR angestellt, obwohl die Schule zum LVR gehört. Du bist beim Land NRW angestellt, weil es halt eine Schule ist, ne?
Ja, genau. Also man unterscheidet ja immer zwischen dem Dienstherrn und dem Schulträger. Der LVR ist der Schulträger der Klinikschule. Es gibt noch eine zweite in Bad Burkau und der LVR hat ja insgesamt 41 Schulen, um die er sich kümmert. Und da sind wir also ein ganz kleiner Ausschnitt von. Und die Lehrer sind aber alle Angestellte des Landes. Und dementsprechend bin ich halt als verbeamteter Lehrer dann hierhin quasi versetzt worden.
Ja. 41 Klinikschulen?
Nee, 41 Schulen. Also es gibt zum Beispiel Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Die sind alle beim LVR angesiedelt und bei der Partnerorganisation, dem LWL, die wir in Nordrhein-Westfalen haben. Das ist für diese Schulen total praktisch. Es gibt in Nordrhein-Westfalen um die 44 Klinikschulen, die sind bei unterschiedlichen Trägern, aber der LVR ist unser Träger von unserer Schule hier und von der in Bad Burkau. Und das ist auch ganz gut für uns, dass das so ist.
Thomas, wir dürfen eine Sache zum Beginn dieses Podcasts hier nicht vergessen. Unsere Schnellfragerunde. Natürlich bekommst du auch die Ehre, daran teilzunehmen.
Yippie.
Deine Aufgabe, so schnell und so kurz wie möglich zu antworten auf die 3 Fragen. Welche 3 Eigenschaften braucht man als Lehrer oder Lehrerin an einer Klinikschule?
Flexibilität, Kommunikationsfähigkeit und eine gute Fachlichkeit.
Mhm. Was ist die häufigste Frage, die dir Menschen stellen, wenn sie hören, dass du beruflich Schulleiter einer Klinikschule bist?
Was ist denn eine Klinikschule?
Mhm.
Also die wenigsten gucken, ja, fragende Gesichter.
Okay. Wenn deine Kolleginnen dich in 3 Worten beschreiben würden, welche wären das?
Verlässlich, lösungsorientiert, humorvoll.
Thomas, wir starten rein hier, richtig ins Gespräch.
Ja.
Was ist deine Klinikschule?
Eine Klinikschule ist eine Schule, die angegliedert ist an eine Kinder- und Jugendpsychiatrie oder auch an ein Krankenhaus. Und die Kinder, die für 4 Wochen nicht in ihre Stammschulen oder Heimatschulen gehen können, kommen zu uns. Mhm. Und werden bei uns für die Dauer ihres klinischen Aufenthaltes schulisch, pädagogisch betreut.
Die Schule, an der du arbeitest, ist benannt nach Hans-Dieter Hüsch. Das war ein Kabarettist und Schriftsteller aus Moers. Wie passt das zusammen, dass der jetzt Namensgeber für diese Schule ist?
Also das hatte den Grund, dass Hans-Dieter Hüsch selber Patient war in der rheinischen Orthopädie. Der hatte Probleme mit den Füßen. Und als es dann vor 15, 16, 17, 18 Jahren, ich habe keine Ahnung, dazu kam, einen richtigen Namen zu suchen, nicht Rheinische Schule für Kranke oder da hat man damals gesagt, Hans-Dieter Hüsch passt doch super, weil der war hier mal Patient. Und der Hans-Dieter Hüsch hat einfach tolle Texte geschrieben, die auch gut zu dem besonderen Bedingungsfeld einer Klinikschule passen. Wie zum Beispiel ein Gedicht, ich singe für die Verrückten seitlich Umgeknickten. und so weiter und so weiter. Das ist einfach, ja, das haben wir auch immer wieder, steht auch in unserem Flyer, weil es einfach passt. Also der hat sich immer um die Schwächeren und um die, die man nicht so im Blick hat, gekümmert und teilweise auch sehr schön die Menschen beschrieben. Und von daher ist das eine tolle Wahl für unsere Schule und für unseren Schulnamen.
Ich habe in der Vorbereitung so gedacht, dass ich es toll finde, dass er halt auch Kabarettist war, dass es ums Lachen ging bei ihm und ja, dass man das ja auf so einer Metaebene dann auch mit reinnimmt in so eine Schule.
Ja, Humor ist ganz wichtig. Also wenn wir hier alle den ganzen Tag so verstockt wären und nicht auch mit viel Freude und mit viel Begeisterung bei der Arbeit wären, dann könnten wir den Job nicht so gut machen, wie wir den machen können. Und wir bieten ja auch dann den Kindern nochmal wieder einen anderen Entwurf. Die sind ja eh schon alle in ausgesprochen besonderen Situationen. Und das muss man nicht alles so verstockt und so steif sehen. Da muss auch Freude rein und Lust am Lernen wiederkommen. Und dafür ist Hans-Dieter Hüsch einfach gut.
Ja. Jeder und jede, die gerade zuhören, haben vielleicht gerade schon mal in den Gedanken gekramt, wie das so bei sich damals in der Schule war, wie das so alles gelaufen ist, wie die Gänge aussehen, wie die Schule organisiert war und so. Funktioniert so eine Klinikschule, wir haben vorhin schon gehört, es gibt keinen Gong, funktioniert sie ansonsten relativ ähnlich zu der klassischen Schule, nenne ich es jetzt mal, zu einer Heimatschule, zu einer normalen Schule? In Anführungsstrichen.
Natürlich sagen wir alle, wir sind natürlich eine richtige Schule. Deswegen hatten wir auch ein hohes Interesse daran, uns vorstellen zu können, weil viele bei Klinikschule keine Idee haben. Und wenn, dann meinen sie, ja, da sind ja alles nur Kranke oder man geht ans Bett. Und in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, jetzt gerade hier in Viersen, es ist halt ein Riesensystem und wir haben einfach richtige Klassenräume, wo die Kinder auch in Jahrgangsstufen dann in die Schule kommen jeden Morgen. Das geht um 8 Uhr los und hört um 12.05 Uhr auf, weil sie dann zurück auf die Station müssen. Natürlich gibt's andere Klinikschulen, da hast du wirklich klassisch auch den Lehrer am Bett. Aber bei uns gibt's Klassenräume, wir haben eine Turnhalle, wir haben einen riesigen Schulhof, wir haben einen Kunstraum, wir haben einen Musikraum, wir haben eine tolle Küche. Ja, das ist eine richtige Schule, was wir hier sind.
Ich glaube, viele können sich gar nicht vorstellen, wie viele Kinder und Jugendliche denn jetzt tatsächlich bei euch sind.
Ja.
Wenn du das so sagst, sie sind in Jahrgangsstufen organisiert. Wenn ich darüber nachdenke, wie viele Kinder und Jugendliche damals bei mir nötig waren, um verschiedene Jahrgangsstufen hinzubekommen, das sind schon viele, ne?
Ja, es ist auch eine Riesenschule eigentlich für eine Klinikschule. Also die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Viersen ist mit einer der größten deutschlandweit. Und ich verweise immer darauf, weil ja letzten Endes, wenn die Klinik nicht aufnehmen würde, wären sie nicht unsere Schüler. Aber dadurch, dass die Klinik halt diese Kinder behandelt, kommen sie zu uns und wir kommen rechnerisch im Schnitt, sind am Tag 195 Kinder in der Schule. Und das ist groß. Ja. Also es gibt viele Klinikschulen, die sind kleiner. Ich habe fast 40 Kollegen hier rumwuseln. Das ist ein Riesensystem. Und dann kann man auch bei 200 Kindern, kannst du auch Klassen bilden. Ja.
200 Kinder am Tag, da kommen wir jetzt zum großen Unterschied. Es sind natürlich nicht immer die gleichen Kinder. Ne?
Genau. Es wechselt. Es wechselt. Im Grunde genommen kommt jeden Tag irgendwo ein Kind neu dazu. Ein anderes wird entlassen, freut sich wieder nach Hause gehen zu können. Wir haben dann auch noch 4 tagesklinische Standorte in Städten rund um die Klinik herum. Da sind sie dann ambulant. Da kommen sie morgens und fahren dann aber nachmittags wieder mit dem Taxi nach Hause, aber hier ist es wirklich im Haupthaus, hast du wirklich jeden Tag, kommt jemand und jemand anders geht. Ja.
Das wirft ja total viele Fragen auf, weil jedes Kind ja total individuell ist und wenn dann ein Kind neu dazukommt, muss es ja erstmal irgendwie integriert werden in so einen Klassenzusammenhalt. Wie macht man das? Wie geht man das an?
Ja, das ist die besondere Herausforderung. Also jedes Kind, was über die Klinik angemeldet wird, da informieren wir erstmal die Schule, der ist jetzt bei uns, ihr müsst euch um die Schulpflicht nicht mehr kümmern. Und wenn ihr Materialien habt, von denen ihr möchtet, dass der Schüler, die Schülerin, die bei uns bearbeitet, dann schickt uns die bitte.
Ja.
Ansonsten sind wir natürlich auch, haben wir uns ein bisschen fokussiert auf die Stoffverteilung für eine Gesamtschule und haben da einen eigenen Lehrplan entwickelt, von der ersten bis zur Berufsschulklasse, um Inhalte vorbereitet zu haben. Aber viele Kinder kommen natürlich auch mit ihren iPads mittlerweile und sagen, ja, ich habe da auf der Lernplattform ein paar Materialien, mit denen müsste ich arbeiten. Und dann guckt man halt, was gerade geht an dem Tag und dann fangen die an. Und es kommt also in Klassen auch dann vor, dass sie an bestimmten Momenten alle an anderen Themen arbeiten. Also vielleicht alle in Mathe, aber sie haben alle unterschiedliche Bücher und vielleicht auch gerade ein unterschiedliches Aufgabenfeld, an dem sie dran sind.
Würdest du sagen, dass man da als Lehrer oder Lehrerin viel flexibler sein muss, weil man nicht selbst vorgeben kann, woran jetzt gearbeitet wird, sondern sich auf das einstellen muss, was die Kinder mitbringen?
Also beides. Also wir haben natürlich müsst du eine hohe Flexibilität mitbringen, weil jeden Tag die Kinder mit anderen Inhalten an dich herantreten und sagen, kannst du mir mal helfen bei dem und dem Thema oder bei dem und dem Thema. Wir haben aber auch ganz bewusst Zeiten, wo wir sagen, da machen wir was mit einer Gruppe gemeinsam, weil man sonst als Lehrer sich auch so ein bisschen darin verliert und vielleicht das Gefühl hat, man ist gar kein, in Anführungsstrichen, richtiger Lehrer mehr. Also das war gerade zu dieser Corona-Zeit ein ausgesprochen schwieriges Problem, weil wir dann ganz viel von den Heimatschulen bekamen und die Kollegen das Gefühl hatten, ich kann gar keine eigenen Inhalte mehr platzieren, weil ich nur mich darum kümmern muss, dass die Kinder an den Stoffen weiterarbeiten können, weil sie das auch mal vehement eingefordert haben. Das ist jetzt Gott sei Dank wieder anders und wir bieten halt auch so fächerübergreifende Angebote an. Wir nennen das Wahlpflichtunterricht zweimal in der Woche. Das fängt mit Fischertechnik bei mir an und hört mit Nähen auf und Sport. Und da mischen wir die ganze Schule. Jeder kann frei wählen, wo er Lust zu hat. Und da hat man dann auch eine ganz muntere, spannende Lerngruppe, mit der man dann an einem, was die Schüler selbst gewählten Thema haben, arbeitet. Ja.
Ja. Ist vielleicht eine ganz banale Frage. Aber trotzdem möchte ich sie einmal stellen. Warum braucht es eine Klinikschule?
Also Klinikschule steht in dieser ganzen besonderen Lebenssituation, die du hast, wenn du als psychisch kranker Mensch hier ja in einer entsprechenden Behandlung bist, stehen wir für Normalität. Ne? Also wir sind der Ort, wo sich Stationen mischen. Wir sind der Ort, wo man auch weiß, wie es funktioniert, weil jeder war schon mal in Schule. Wie es auf einer Station läuft, ist ja teilweise für die Kinder am Anfang auch erstmal ganz neu. Aber und vor allen Dingen können sie, wenn sie dann von der Station zu uns kommen, sehen sie auch mal andere Gesichter. Also nicht nur die von ihrer jeweiligen Station. Ich glaube, wir haben hier 14 Stationen, die zu uns kommen, die Kinder. Und hier mischen sie sich. Und das ist halt für Normalität und für, ich glaube, auch für Gesundwerden ganz wichtig, dass es da so einen Ankerpunkt gibt. Das kenne ich, da kann ich mich drauf verlassen. Da weiß ich, was man von mir erwartet, da gehe ich gerne hin.
Ja, da sind wir jetzt im Prinzip schon bei den Funktionen, die diese Schule halt ausübt. Es gibt, kann ich mir vorstellen, so ein übergeordnetes Ziel dieser Schule, was zum einen halt die Normalität ist, zum anderen wahrscheinlich auch, dass die Kinder nach der Behandlung vergleichsweise reibungslos wieder in ihre Heimatschule gehen können. Oder wie würdest du das beschreiben? Was ist das übergeordnete Ziel dieser Klinikschule?
Ja, also das eine ist natürlich während der Therapie auch für Normalität zu stehen und für Dinge, die man noch abseits von diesem ganzen Dingen, mit denen man sich beschäftigen muss, machen darf. Und natürlich versuchen wir Anschlussfähigkeit wiederherzustellen, dass das, was man hier lernt und dass man das wieder mitnimmt und nicht so derjenige ist, der jetzt 2 Monate nicht da war oder 3 Monate und dann plötzlich wieder nicht mehr weiß, wie es denn weitergeht. Und damit es für den auch in der Schule reibungsloser funktioniert, das ist einer unserer Hauptaufgabenfelder. Ja.
Jetzt ist es ja so, dass die Kinder zu euch kommen und sowieso in einer absoluten Ausnahmesituation sind. Wie fangt ihr die auf, dass sie eben in diese Normalität reinkommen und überhaupt offen sind, um zu lernen?
Ja, also die Kinder freuen sich, glaube ich, in den meisten Fällen sehr auf Schule. Natürlich haben wir auch Kinder, die sagen, ich war vorher nie in der Schule, Schulabsentismus ist mittlerweile ein Riesenthema, die wir erstmal wieder dafür gewinnen müssen. Da ist es teilweise so, dass die Kollegen erstmal auf die Station gehen, um den Schüler kennenzulernen, damit der sieht, ach, das ist die Person, Beziehung ist ja das A und O in der Arbeit mit unseren SchülerInnen, dass sie da Zutrauen bekommen, dass sie wieder Lust darauf haben, sich das mal anzugucken. Und dann fangen wir auch klein an. Also wichtig ist ja, dass wir Erfolgserlebnisse haben. Viele sind gescheitert, haben total negative Erlebnisse bekommen von ihrem Grund oder weiterführenden Schulen gesagt, nee, du darfst jetzt erstmal eine Woche nicht kommen, du hast Schulverbot. Das wollen wir alles vermeiden. Wir wollen Erfolg wieder initiieren und platzieren in Verbindung mit der Therapie und den therapeutischen und Angeboten, zu sagen, Schule ist auch was Schönes, Schule macht Spaß, hier kannst du was lernen, wir sind für dich da, wir hören dir zu. Darüber gelingt das und ich sage immer, diese ganze Klinik, das ist so ein bisschen auch Landschulheim-Aufenthaltssituation dann, wenn die sich erstmal eingefunden haben und die öffnen sich ausgesprochen schnell und erzählen dann viel von ihren Problemen. Und sie treffen hier nur auf Lehrer, die Lust darauf haben, sich mit ihnen zu beschäftigen, die Lust haben, ihnen zuzuhören, die Lust haben, Lösungen für die Probleme zu finden, die sie vielleicht im schulischen Bereich haben. Und das zeichnet uns dann einfach aus.
Ja, aber ich stelle mir jetzt konkret die Frage, da ist ein Kind, das ist in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie bekommen, weil es eine Erkrankung hat. Punkt eins, der sich total geändert hat im Leben. Dann hat dieses Kind bisher in der bisherigen Schule nur erfahren, Ablehnung und du machst nicht mit. Du bist kein guter Schüler, keine gute Schülerin. Das Kind verbindet mit Schule nur was Schlimmes. Und diese Kinder, die werden dann mehr oder weniger von jetzt auf gleich bei euch in die Klassen kommen oder zu eurer Schule kommen. Und das heißt ja, ihr habt zwei riesengroße Felder, die ihr beackern müsst. Zum einen müsst ihr ja irgendwie mit auffangen, was da mit der psychischen Erkrankung passiert. Zum anderen müsst ihr ja das grundlegende Verständnis der Kinder von Schule verändern. Was sind da eure Tools? Wie macht ihr das?
Also ein wesentliches Tool ist sicherlich, dass wir personell gut ausgestattet sind. Also wir sind genauso ausgestattet wie zum Beispiel eine Förderschule für körperliche und motorische Entwicklung. Das heißt, im Schnitt kommen auf 6 Schüler ein Lehrer. Ja, also dann sind es vielleicht auch mal 8. Aber das, also mit einem guten Personalschlüssel arbeiten wir. Wir haben FSJler und wie gesagt, wir versuchen halt über die Angebote und über dieses Beziehungsangebot, was sie bekommen, sie einfach auch wieder für Schule zu interessieren. Beziehung ist das A und O und das ist eines der wesentlichen Tools. Und dann fragen wir natürlich auch, worauf hast du denn Lust? Also ich meine, das ist ja auch eine Situation, die man so als Schüler erstmal nicht kennt, dass man befragt wird, womit möchtest du dich denn gerade beschäftigen? Aber so kriegen wir einen Fuß in die Tür und dann können wir auch im Laufe des Aufenthaltes in Verbindung mit den ganzen anderen begleitenden Maßnahmen, denn wir sind ja die Pädagogen und die Lehrer, merken wir dann auch, wie die Kinder sich immer weiter öffnen. Sie merken, dass das gar nicht so schlimm ist. Dann wird es positiv besetzt und dadurch entwickelt sich so ein Momentum, was sie auch wieder bereit macht für schulisches Lernen. Also ich sehe das oft bei mir auch jetzt banal, aber wenn du 1,5 Stunden in Fischertechnik bei mir ein Modell baust, dann hast du dir das einmal selber ausgewählt, du bist aber trotzdem in der Schule und du siehst, dass du vorankommst. Und wenn du ein Problem hast, dann kriegst du Hilfe. Und das zeichnet uns einfach dann aus. Und bei den Inhalten gucken wir natürlich auch sehr genau, ist das vielleicht viel zu schwer gewesen, was der gemacht hat? Also ein Schüler, der in der 3. Klasse ist, wo wir dann aber feststellen, oh, der ist noch gar nicht so weit inhaltlich. Da werden natürlich auch die Anforderungen wieder reduziert. Und dann versuchst du über kleine Erfolgserlebnisse sie immer mehr auch wieder für Schule zu interessieren, machst ein tolles Beziehungsangebot und damit kriegen wir sie in der Regel gut eingefangen.
Ja. Was macht das emotional mit einem Lehrer wie dir oder einer Lehrerin, wenn man dann so merkt, oh, das Kind öffnet sich peu à peu immer weiter? Das ist toll, oder?
Ja, das sind halt so die kleinen Highlights, die du brauchst. Also das ist natürlich im Primarstufenbereich auch nochmal deutlich spannender zu sehen, wie die sich plötzlich wieder, die sind ja total dankbar. Also ich frage mich ja immer, wie wir das schaffen, dass ich, wenn ich im Sommer diese begeisterten Erstklässlerbilder sehe, wo die alle stolz mit ihren Schultüten stehen, die strahlen dich alle an, die sind alle total stolz darauf, in die Schule zu kommen. Und ein Jahr später, 2 Jahre später haben wir dann hier so kleine Wracks schon sitzen, wo ich denke, was ist denn da passiert? Was haben die denn mit den Kindern gemacht, dass die jetzt so frustriert sind, wo die doch alle mit solchen leuchtenden Augen in die Schule gegangen sind? Und da wollen wir wieder hin, das Leuchten wiederzukriegen. Das ist bei den Kleinen, gelingt uns das auch oft. Und wenn die dann gehen, dann kriegen die eine warme Dusche und dann erzählt jeder was Tolles. Und dadurch, dass sie natürlich auch alle wissen, dass sie mit einem bestimmten Problem hier sind, nehmen die auch teilweise aufeinander Rücksicht. Also wenn dann einer mal völlig ausrastet und gerade nicht weiß, was er machen soll und wir müssen die Station bitten, uns zu unterstützen, dann bleiben die anderen auch in der Regel erstmal ruhig. Teilweise sind sie natürlich auch geschockt, aber der kommt am nächsten Tag wieder und dann geht's weiter. Und das ist also im Primarstufenbereich wirklich ausgesprochen spannend. Es wird natürlich eine echte Herausforderung, wenn du jetzt in die höheren Klassen gehst. Ne? Also wenn wir uns eine 9. Klasse angucken, da ändern sich dann auch die Krankheitsbilder. Wir haben dann viel mit Essstörungen und mit Depressionen zu tun. Da ist es für die Kolleginnen eine echte Herausforderung, wenn du in so eine Klasse kommst und da sitzen 8, 9 depressive Menschen. Die saugen dir so die Energie weg. da ist dann, sind dann 20 Minuten im Lehrerzimmer wichtig, um auch mal wieder zu lachen, einen Kaffee zu trinken und den Blick wieder gerade zu kriegen. Ne?
Ja. Ja, ja. Ist es eben genau diese Normalität, also dass diese ganzen Krankheiten zur Normalität werden, die das ganze System funktionieren lassen?
Also hier darf jeder so sein, wie er ist. Und er ist hier, weil er ein Problem hat, an dem gearbeitet wird, weil er eine Diagnose hat, weil er krank ist in irgendeiner Form. Und wir sind als Pädagogen gefordert, natürlich für Normalität zu stehen. Und da ist es auch ganz egal, wie die hier kommen. Wir freuen uns über jeden, der jeden Tag durch unsere Tür kommt. Wir sind freundlich, höflich, zugewandt und versuchen gemeinsam eine neue Perspektive zu entwickeln. Und das ist definitiv, also viele knüpfen hier tatsächlich auch Freundschaften, weil sie Menschen treffen, die in gleichen Situationen sind. Das hast du. An einem Gesamtschulsystem bist du vielleicht der totale Nerd und der komische Vogel. Und bei uns darfst du sein, bist da, du wirst behandelt und bei uns bekommst du dann noch das, was du brauchst, um vielleicht auch erfolgreich danach die nächsten Schritte gehen zu können.
Weißt du, wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, eigentlich sollte es überall so sein.
Ja, ja, klar, natürlich. Das war meine ursprüngliche Motivation, mal irgendwann Sonderpädagoge zu werden, weil ich wusste, dass in diesen Systemen kannst du mit besonderen Tools arbeiten, du kannst die Beziehung sehr intensiv arbeiten. Es geht um Erzieher sein. Es geht nicht nur darum, ein Deutschlehrer zu sein oder ein Griechischlehrer oder Lateinlehrer. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber wenn du den Menschen aus dem Blick verlierst und dich nur auf das Fach konzentrierst, dann wird's einfach dünn. Und ich glaube, dass das heutzutage einfach auch ein Problem ist. Wobei natürlich dazu kommt noch, dass wir einfach insgesamt zu wenig Lehrer haben und dass immer mehr von diesen gesamtgesellschaftlichen Verantwortlichkeiten einfach auch von Schule repariert werden sollen. Und das gelingt natürlich nicht. Aber so wie wir hier arbeiten dürfen, das ist schon toll. Bei allen Herausforderungen, die es hat, klar.
Wie lange sind die Kinder im Schnitt bei euch?
Ja, also im Schnitt 12 Wochen. Das ist so die, also es gibt Unterschiede, weil wir halt auch unterschiedliche, weil die Klinik halt unterschiedliche Angebote macht. Jemand, der irgendwie mit 16 oder mit 15 hier einen Drogenentzug macht, der bleibt natürlich nicht so lange wie jemand, der an einer massiven Essstörung arbeiten muss für sich, um das in den Griff zu kriegen. Ja. Ja. Aber grundsätzlich sagt man so ungefähr 12 Wochen Liegezeit.
Das ist aber für Kinder auch schwierig, dann nach 12 Wochen, in denen man so aktive Unterstützung erfahren hat, einfach wieder gehen zu müssen.
Ja, ja, das stimmt. Also sie haben natürlich immer noch Kontakt zu ihren Familien, weil sie samstags abgeholt werden. Dann haben sie eine Nacht zu Hause in den Systemen, viele. Und viele versuchen, möchten am liebsten auch bei uns bleiben. Da ist es dann also manchmal auch schwierig. Das sieht man dann in diesen ganzen Abschiedsbüchern, die in den Klassen liegen, wie dankbar die SchülerInnen sind, bei uns gewesen sein zu dürfen. Manche kommen leider auch wieder. Das ist natürlich so. Aber da versuchen wir natürlich auch über ein gutes Übergabemanagement, über runde Tische mit den Heimatschulen, den Eltern, das, was etabliert worden ist, natürlich auch wieder in den Alltag zu tragen. Weil es ist schon was Besonderes hier und das kann nicht die Regel sein.
Ja. Ja. Wie intensiv steht ihr mit den Heimatschulen in Kontakt?
Das ist unterschiedlich. Also das liegt einfach daran, ich habe ja eben gesagt, wir haben so rein rechnerisch sind es 195 Kinder. Das bedeutet bei uns, dass zum Beispiel im letzten Jahr um die 1150 Kinder durch die Schule gelaufen sind. Aber wir machen natürlich nicht mit 1150 Schulen Gespräche. Das würden wir nicht schaffen. Aber wir schreiben Berichte, wir versuchen das, was gut gelaufen ist, den Heimatschulen mitzuteilen. Wir sind immer offen für runde Tische, für den Abgleich. Was tut dem Kind gut? Was sollte man vielleicht erstmal noch lassen? Muss man vielleicht darüber nachdenken, nochmal ein sonderpädagogisches Gutachten zu schreiben, damit das Kind nochmal eine andere Form der Unterstützung bekommt. Kommunikation ist da wieder das A und O. Und wir sind da total offen, aber wir kriegen halt auch nicht immer alle an einen Tisch. Das ist halt auch schwierig. Und letzten Endes sind wir halt auch, stehen wir da immer so ein bisschen hinten an. Ne? Also die Therapeuten sind sehr intensiv im Austausch. Es gibt Sozialarbeiter der Klinik, die mit den Schulen arbeiten. Wenn die uns dazu haben wollen, dann sind wir dabei. Aber da passiert halt sehr viel noch außerhalb von unserem Einflussbereich. Das ist einfach so in dieser Klinik. Weil ja letzten Endes maßgeblich für den Besuch ist ja dass es eine Diagnose gibt und dass das Kind stationär behandelt werden muss.
Ja, wenn ihr da dann Briefe schreibt, den Schulen was mitgebt, was ihr erarbeitet habt, was ihr vielleicht gelernt habt über das Kind und so, hast du das Gefühl, da gibt's ein offenes Ohr, dass die Schulen das annehmen und sagen, Gott sei Dank hat mal jemand Zeit gehabt, sich darum zu kümmern und uns einen Schlüssel zu geben, wie wir mit dem Kind umgehen können? Oder ist es eher so, warum geht das denn bei euch und bei uns nicht?
Unterschiedlich. Also wir haben Schulen, mit denen wir in einem sehr guten Kontakt stehen, wo man auch sagen kann, die verstehen, warum es hier anders ist und dass es natürlich auch nicht immer 1:1 übertragbar ist. Aber mit einer nötigen pädagogischen Kreativität, sage ich mal, kriegt man natürlich auch in anderen Systemen Lösungen gestrickt, wenn man das denn möchte für das Kind. Ja, und dann gibt es aber auch Schulen, die sagen, ihr seid überhaupt keine richtige Schule. Was ihr da macht, das ist ja... Das entspricht ja nicht unserem Standard, den wir als Gymnasium jetzt haben. Da arbeiten wir immer dran. Deswegen sprechen wir heute auch miteinander, um einfach unsere Basis zu verbreitern. Die Kenntnis über diese besondere Schulform und ihre besondere Funktion. Weil das Kind kann nur weiter genesen, wenn es auch im Anschluss daran entsprechend berücksichtigt wird in seinem neuen Umfeld. Ne? Also, dass man über Nachteilsausgleiche nachdenkt. Was können wir dem Kind denn in unserer Schule anbieten, damit es mit seinem Problem, mit seiner Diagnose trotzdem erfolgreich arbeiten kann?
Ja. Gehen wir mal auf die andere Seite, zur Klinik. Wie wichtig ist es für euch, genau zu wissen, welche Krankheit das Kind hat? Oder ist es vielleicht auch einfach gar nicht wichtig, weil in der Klinikschule die Krankheit nicht ganz vorne steht?
Also die Diagnose, die müssen wir nicht immer zwingend wissen. Die hilft natürlich in der Arbeit, aber letzten Endes das Kind kommt zu uns, weil es halt hier auf der Station behandelt wird und wir kümmern uns darum, dass es dann trotzdem erfolgreich in Schule wieder arbeiten kann und dass es auch erfolgreich wieder nach Schule zurückkommt. Und es gibt auch durchaus Und Diagnose ist auch für uns und unsere Berichterstattung völlig tabu. Also der Patientenschutz, der Datenschutz, der steht ja ganz, ganz oben. Das ist ja das höchste Gut überhaupt. Und da achten wir auch tunlichst drauf, dass wir nur über pädagogische Inhalte berichten. Und wenn wir keine Diagnose bekommen, dann ist das halt so. Wenn wir sie wissen, dann kann das helfen, weil man natürlich mit einem depressiven Kind arbeitest du anders oder mit einem depressiven Jugendlichen als jetzt mit einem essgestörten Mädchen. Also wir haben gerade bei Essstörungen ist es oft so, dass wir von der Station erstmal gesagt bekommen, ja, der ist halt jetzt bei uns, kann aber noch nicht kommen, hat noch nicht das entsprechende Schulgewicht. Ja? Also die müssen dann erstmal das Schulgewicht erreichen, um dann auch wieder Schule besuchen zu können. Und da ist es oft so, weil das hochdisziplinierte Menschen sind, die sehr ehrgeizig an diesem Ziel arbeiten, im Zuge ihrer Störung dann auch das Gewicht zu reduzieren, dass wir dann sagen, ja, jetzt wird erstmal gar nicht gearbeitet mit Schule. Weil die sind so leistungsorientiert, dass wir sagen, nö. Und dann, wenn wir dann vom Gymnasium auch noch bergeweise Papiere und Unterlagen bekommen, dann sagen wir, nee, stopp. Wir ziehen jetzt hier den Stecker und du malst heute mal ein Mandala. So.
Ja.
Und da sind Diagnosen dann schon wichtig, aber sie sind nicht das A.
Welche fachlichen Fähigkeiten muss ein Lehrer oder eine Lehrerin mitbringen bei euch an der Schule? Wenn ich das alles so höre, da sind ja viele individuelle Entscheidungen nötig. Man muss, glaube ich, auch viel Verantwortung übernehmen für eine Entscheidung. Wenn ich jetzt sage, nee, du machst jetzt einfach mal eine Woche keine Schule, das trägt man ja dann auf seinen eigenen Schultern. Das kann man ja nicht, weil man jetzt in Anführungsstrichen klassisches Schulstudium absolviert hat.
Nein, also natürlich musst du dich auch mit Fächern beschäftigen, die du vielleicht nicht originär studiert hast, weil einfach in deiner Klasse hast du sie halt. Wir haben ja, in der Regel sind es zwei Kolleginnen, die zusammenarbeiten und die sind natürlich dann für diese ganzen Bereiche zuständig. Und die müssen sehr gute Kommunikationsfähigkeit haben, weil du ständig mit anderen Partnern in den Austausch über die Kinder gehst. Die müssen Bescheid wissen über die Unterschiedlichkeiten der verschiedenen Schulformen. Die müssen eine Idee davon haben, wie die Schullaufbahn weitergehen kann. Sie müssen gute Berichte schreiben können, damit auch plastisch wird, was denn die Heimatschule jetzt mit dem Kind weitermachen kann. Da schaufelt man sich so im Laufe der Zeit raus drauf. Also ich glaube, wichtig ist auch, dass du eine sehr gute Selbstfürsorge hast, dass du bei dir selber auch bist, dass du dich kennst und weißt, triggert mich das jetzt, wenn ich den ganzen Tag mit depressiven Menschen zu tun habe, werde ich dann vielleicht selber auch depressiv. Also du musst schon mit beiden Beinen gut im Leben stehen und auch um dich um dich selber kümmern. Sonst funktioniert das nicht. Das ist ganz wichtig. Und auf der anderen Seite eine hohe Empathie, eine hohe Bereitschaft, sich auf die Problemlagen der Kinder einzulassen, jeden Tag neu. Das sind so fachliche Qualitäten, die ausgesprochen wichtig sind.
Habt ihr eine Zusatzausbildung im Bereich psychische Erkrankungen gemacht, um vielleicht auch Symptome, die Kinder zeigen, besser deuten zu können?
Also wir stehen natürlich mit allen Stationen in engem Austausch. Wir laden auch immer wieder Therapeuten oder Ärzte ein, im Rahmen von Lehrerkonferenzen was zu erzählen, damit wir da was dazu bekommen. Die Kollegen sind alle hoch engagiert und schaufeln sich selber was drauf. Klinikschulen in Nordrhein-Westfalen sind untereinander ausgesprochen gut vernetzt. Und vor 30 Jahren hat man mal angefangen, einen Arbeitskreis zu bilden, der nennt sich Schule und Psychiatrie, Schubs. Und da treffen wir uns einmal im Jahr mittlerweile mit den Klinikschulen bundesweit an irgendeiner Klinikschule im Land, in Deutschland und arbeiten zu bestimmten Themen. Und da lernst du dann halt immer wieder noch was Neues dazu, gehst auch in den Austausch, siehst auch, dass in anderen Bundesländern ähnliche Probleme bestehen wie bei uns. Und dieser Austausch und dieses Miteinander ist ausgesprochen wichtig. Und das nutzen die Kollegen sehr intensiv. Wir haben natürlich auch hausintern versuchen wir uns auch zu unterstützen, dass wir kollegiale Fallberatungen machen, wenn es notwendig ist. Supervision in dem klassischen Format gibt's für Lehrer in der Form so nicht. Ja, und wir achten einfach auch gut aufeinander. Ne? Also wenn man dann sieht, dass ein Kollege mal richtig Stress gerade hat, dann sagt man auch so, jetzt bleibst du mal hier, trinkst mal einen Kaffee und dann guckst du noch mal. Dann drücken wir die Reset-Taste und dann geht's hoffentlich positiv weiter.
Ja, ich habe gerade so gedacht, also wir haben vorhin darüber gesprochen, wie schön es ist, wenn Kinder so langsam auftauen und dann in das System wieder zurückkommen. Auf der anderen Seite hattest du das Beispiel schon mit der 9. Klasse, wo nur depressive Menschen sitzen. Das ist schon, also gefühlstechnisch für euch als Lehrerinnen und Lehrer ein sehr dynamischer Beruf, oder? Auf der einen Seite gibt es die ganz großen Erfolge und auf der anderen Seite halt auch wirklich die Elemente, die einen richtig mitnehmen.
Ja. Ja, also das ist einfach, wenn du mit Menschen arbeitest, dann weißt du nie, was an dem Tag passieren wird. Das gehört einfach dazu. Und man muss dann einfach schauen, wo sind meine Ressourcen, um mich da gut in diese Situation einfinden zu können. Wo kann ich dem Kind jetzt gerade helfen oder braucht das Kind gerade was völlig anderes? Vielleicht merke ich auch bei mir selber, mit dem funktioniert's nicht. Dann sage ich meinem Teamkollegen, guck du mal, ne, dass du das besser hinkriegst. Aber die Dynamik macht es ja so spannend. Das ist ja der beste Beruf der Welt. Also deswegen machen wir das ja auch alle, weil wir Lust darauf haben, uns aktiv mit diesen Kindern und mit diesen Jugendlichen auseinanderzusetzen. Ja.
Ja, als Schulleiter stehst du natürlich jetzt an der Spitze dieser ganzen Organisationseinheit. Spürst du da eine besondere Verantwortung? Ist das mehr als früher an der anderen Schule?
Nein. Nein, also Schulleiter haben halt die Verantwortung fürs Gesamtsystem. Und wenn ich früher an der E-Schule, da hatte ich die Verantwortung für meine Kollegen und für die Kinder, die da haben. Und jetzt an der Klinikschule habe ich das auch. Man guckt vielleicht in Einzelteilen anders drauf. Und es ist natürlich so, dass es hier nochmal nicht nur so, man ist nicht so im eigenen Saft, dadurch, dass wir mit der Klinik zu tun haben. Also das heißt, wir sprechen regelmäßig mit den Chefärzten, wir sprechen mit den Therapeuten, wir sprechen mit dem Pflege- und Erziehungsdienst. Bist du natürlich in vielen anderen Bereichen unterwegs, aber auch das macht es total reizvoll, in diesem multiprofessionellen Team gemeinsam unterwegs zu sein, weil das verbindende Element ist ja immer zu versuchen, die Lebensumstände zu verbessern. Ja, und das macht's, ja, also es macht schon sehr viel Spaß. Und ich habe natürlich auch das große Glück, dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann. Das ist ja, das ist schon toll hier.
Gut für die Gesundheit, ja.
Ja.
Ich habe mich gerade so gefragt, durch die Tatsache, dass die Schule ja so eine Art Gegenpol ist, auch zur Therapie und so weiter, gab es Fälle, wo die Kinder sich bei euch viel mehr geöffnet haben als zum Beispiel in der Klinik. Einfach dadurch, dass sie das Gefühl hatten, da ist mehr Freiraum. Und wo ihr dann vielleicht auch den entscheidenden Hinweis auf eine richtige Behandlung weitergegeben habt an die Klinik.
Das kann sein. Also ich habe es selber am eigenen Beispiel nicht erlebt. Ich weiß aber, dass Kollegen mir schon erzählt haben, da hat er mir das und das erzählt und das war nochmal ein guter Hinweis, das zurückzumelden an den Therapeuten, damit er da nochmal weiter gucken kann. Aber wir sind ja als Lehrer unterwegs und nicht als Therapeuten, Von daher ist da halt der Informationsfluss ausgesprochen wichtig, wenn es zu solchen Situationen kommt, dass der irgendwas erzählt, wo man denkt, oh, das sollten die aber jetzt sofort wissen, dann wird da auch sofort angerufen und gesagt, hier, der Schüler hat uns das und das berichtet und könnte da nochmal genauer nachschauen. Ja.
Ja. Thomas, dieser Podcast, der soll ja auch für Außenstehende sein. Also es ist das eine, selbst zu erkranken, aber gerade auch bei Kindern und Jugendlichen machen sich natürlich auch Eltern und Verwandte, Großeltern, die machen sich Gedanken über die Kinder. So ein ganzes Familiengefüge kann ja durch Erkrankung irgendwie durcheinander gewürfelt werden. Vor allen Dingen, wenn das Kind dann auch noch in der Klinik ist, für eine Zeit nicht zu Hause und so weiter. Die Kinder, die bei euch sind, die haben sowieso jetzt schon einen recht großen Rucksack, den sie mitschleppen durchs Leben. Und idealerweise wird dieser Rucksack ja durch die Einflüsse von Familie nicht noch größer, sondern da wird unterstützt. Und trotzdem in der Realität ist es häufig dann ja doch anders. Was wünschen sich Lehrer, Lehrerinnen, das Außenstehende, das Familien über psychische Erkrankungen wissen, damit sie die Kinder unterstützen?
Also ich glaube, das, was wir uns am meisten wünschen, ist, dass es einfach eine höhere Akzeptanz gibt, dass man akzeptiert, dass man erkranken kann und dass das nicht das Ende der Geschichte ist, sondern dass es da tolle Unterstützungsmethoden gibt, tolle Hilfsmittel, die über die Therapeuten und über die Mediziner entsprechend dann auch angeboten werden. Da wünschen wir uns einfach mehr Akzeptanz.
Ja, also im Prinzip das Gleiche, was du vorhin von deinen Klassen beschrieben hast, ne? Da gibt's dann den einen Tag, wo der eine halt mal ein bisschen ausfällig ist oder so und am nächsten Tag geht's halt einfach direkt weiter.
Genau.
Dass man das nicht zu groß zum Thema macht, weil dafür gibt's halt andere Stellen.
Ja.
Aber
richtig.
Die Kinder einfach unterstützen in der Art und Weise, wie sie sind.
Ja, du bist jetzt hier, weil du da gerade ein Problem für dich hast und wir gucken gemeinsam, wie es dir in Schule besser gehen kann. Und dann gibt's Ideen von den Medizinern und von den Therapeuten. Die werden dann an uns herumgetragen. Die testen wir dann vielleicht teilweise auch. Oder es kommt eine Nachfrage. Wir haben gerade mal die Medikamente abgesetzt. Wie erlebt ihr ihn jetzt? So, dass man da gemeinsam guckt, was hilft am besten. Und, das ist die maßgebliche Aufgabe. Und was nützt es den Eltern, genauer zu wissen, wo jetzt das ADHS oder die Depression herkommt? Das bringt uns ja nicht weiter. Ja. Wir müssen ja an einem System arbeiten, damit dieses Kind erfolgreich weiterkommt und was lernt. Und da gibt's halt einfach dann durch die Mediziner und durch die Therapeuten gute Hinweise, die halt hier im klinischen Setting erprobt. Und wir gucken dann, funktionieren die auch in Schule? Und da wird sich dann entsprechend abgeglichen und gemeinsam drüber gesprochen. Und dann wird es zurückgemeldet. Ja.
Wenn so ein Kind dann 12 Wochen bei euch war und danach wieder in die eigene Klasse geht, das ist natürlich auch ein besonderer Moment. Das ist vor allem auch ein relativ großer Switch dann wieder in das normale System rein. Aus deiner Sicht, wie können Klassen, wie können Lehrer da unterstützen, wenn sie ein Kind in der Klasse haben, was erkrankt war? Wie kann man da als ganze Klasse sagen, komm, wir helfen dir jetzt?
Also hier ist es so, dass im Rahmen zum Ende der Behandlung die Klinik anbietet, dass es Schulerprobungen gibt. Dann gehen die Kinder erstmal zurück, dann guckt man schon mal, hat's geklappt. Und natürlich sprechen wir mit unseren SchülerInnen dann auch darüber, wie war denn deine Schulerprobung, was hat dir denn geholfen? Und wir schreiben dann in unseren Berichten entsprechende Tipps. Manchmal, also ich weiß zum Beispiel, bei Autismusberatung ist es schon mal so, dass dann also auch der Autismusberater in die Klasse kommt und sagt, das ist bei dem jungen Mann so und so oder bei der jungen Frau. Darauf solltet ihr mal achten, dass man eine entsprechende Struktur hat, dass der Klassenraum entsprechend vorbereitet ist. Ansonsten sprechen wir halt mit dem Schüler und schreiben dann in unseren Bericht entsprechende Tipps, wie es denn jetzt, was er braucht, damit es erfolgreich funktionieren kann, wenn er wieder zurückkommt. Ja, manchmal ist tatsächlich auch ein Schulwechsel sinnvoller. Dann versuchen wir das entsprechend mit zu begleiten und einzuleiten. Oder ein Klassenwechsel, das ist halt sehr unterschiedlich. Aber alles wird von uns gemeinsam erörtert und dann entwickelt man halt eine neue Perspektive und versucht damit dem Kind zu helfen.
Was bekommst du mit, was die Kinder am meisten zurückhält, sich auf Schule zu freuen? Die Kinder, die bei euch sind, was erzählen die so? Wovor haben die Angst?
Also viele, gerade von den Jüngeren, da habe ich das Gefühl, die werden nicht richtig gesehen. Die sind, da geht es dann zu schnell, die brauchen mehr Zeit, die sind mit bestimmten Anforderungen einfach massiv überfordert. Dann kommen vielleicht noch familiäre Probleme dazu. Und dann werden sie in der Schule aber nicht richtig gesehen mit den Problemen, die sie gerade belasten. Und dann verlieren die sich. Und dann verliert auch die Schule den Blick auf die. Und das führt dann dazu, dass diese Kinder Verhaltensweisen entwickeln, die nicht wünschenswert sind. Und dann entwickelt sich so eine Spirale, die irgendwann dazu führt, dass es so in der Schule nicht mehr weitergeht.
Ja. Gibt es bei euch Noten?
Unterschiedlich. Also es gibt Heimatschulen, die möchten gerne, dass wir auch für die Zeit, die sie bei uns sind, Noten geben. Wir diskutieren das auch mit den Schulleitungen der Klinikschulen immer sehr kontrovers. Es gibt Schulleitungen, die sagen, wir umschreiben grundsätzlich das, was sie gemacht haben bei uns in Textform. Es ist halt schwierig, weil wir nicht die Vergleichsgruppe kennen. Teilweise, wenn die Arbeiten bei uns geschrieben worden sind, dann schicken wir die an die Heimatschule zurück, damit sie die dann entsprechend korrigieren, weil die auch den Erwartungshorizont definiert haben. Es ist unterschiedlich. Aber also da wir nicht selber Zeugnisse ausstellen können, möchten natürlich viele Heimatschulen, dass wir auch Noten geben, und dann versuchen wir das auch im Rahmen unserer Möglichkeiten zu den einzelnen Bereichen was zu sagen, ja.
Ich kann mir vorstellen, dass einige, die jetzt gerade zuhören, sich denken, boah, ich finde das total spannend, ich möchte auch gerne Lehrer oder Lehrerin werden, und vor allem dieses Individuelle und auf das Kind schauen, das ist genau das, was ich möchte. Was muss jemand mitbringen? Wie kommt man zu euch?
Ja, also man muss natürlich erstmal irgendwo als Lehrer ausgebildet worden sein. Das Tolle an der Klinikschule ist, dass hier Lehrerinnen und Lehrer aller Schulform arbeiten können. Also es ist halt nicht ein reines sonderpädagogisches Kollegium, sondern wir haben Kolleginnen aus der Primarstufe, wir haben Kollegen von der Sekundarstufe 1 und 2, wir haben Kollegen vom Gymnasium, von der Berufsschule und Sonderpädagogen. Also man muss Lehrer werden, und dann muss man kann man sich bewerben, wenn eine Stelle ausgeschrieben wird. So kann man dann zu uns kommen.
Ja. Zum Schluss noch, wenn du dir so vorstellst, in 10 Jahren, es gibt die ideale Klinikschule. Wie sieht die aus und wo ist sie anders als die Klinikschule jetzt im Moment? Gibt es noch mehr Personal einfach, dass man sich noch individueller um die Kinder kümmern kann? Oder gibt es andere Punkte, wo du sagst, nee, das hätte ich gerne geändert?
Also ich glaube, dass wir schon ziemlich gut aufgestellt sind und dass wir mit dem LVR einfach, haben wir auch einen tollen Träger an unserer Seite, der uns im Blick hat, der uns gut ausstattet. Aber was ich mir am meisten wünschen würde, wäre einfach, dass Schule noch mehr die Wertschätzung erfährt, die sie braucht, um gesamtgesellschaftlich wirken zu können, dass mehr junge Menschen Lust haben, Lehrer zu werden wieder. Und das sind so die Dinge, die mich umtreiben würden.
Thomas, wir haben viel über eure Arbeit gesprochen in den letzten Minuten. Gibt es irgendeinen ganz großen Aspekt, wo du sagst, nee, das haben wir noch gar nicht bequatscht, das ist aber total wichtig in Bezug auf Klinikschule? Also wir könnten natürlich stundenlang weitersprechen über verschiedene, aber natürlich auch versuchen, einen großen Überblick zu geben über eure Arbeit. Ja, gibt es da irgendwas, was wir vergessen haben?
Also ich glaube, wichtig ist wirklich zu sagen, wir sind eine klassische Schule. Also wir verfolgen diese Bildungsinhalte auch alle, und wir versuchen auch darüber hinaus viel im kulturellen und musischen Bereich zu machen, wo wir den Kindern auch nochmal neue Sachen anbieten. Wir arbeiten mit einer Stiftung aus München zusammen, die regelmäßig kommen, um klassische Konzerte bei uns zu geben. Das ist total spannend. Wir haben jetzt gerade einen Preis gewonnen bei einer Stiftung, die uns dann eine Gartenausstattung zur Verfügung stellt. Also auch da sind wir unterwegs, und auch uns treiben die klassischen Bildungsthemen um. Also wir sind da nicht so ein Orbit, und wir laden natürlich auch alle herzlich ein, zu uns zu kommen. Wir haben am 7. März wieder Tag der offenen Tür. Immer am 1. März, Wochenende, Samstags machen wir die Türen auf von 9 bis 14 Uhr. Da sind die Leute eingeladen, zu uns zu kommen. Und was haben wir vergessen? Wir haben vergessen, über Knut zu sprechen. Das ist unser Schulhund. Das ist natürlich auch total wichtig. Also so ein Schulhund, der ist einfach Gold wert. Und gut. Knuts Frauchen bekommt gerade ein Baby. Von daher kann er gerade nicht so oft kommen. Aber der Knut ist einfach, ist eine Schau. Und ja, das ist wichtig.
Hat dieser Knut manchmal Zugänge zu Kindern, die Erwachsene nicht haben?
Ja, definitiv. Das ist also ein Hund oder ein Tier in der Klasse. Und das war halt, der war in so einer kleinen Klasse mit 6, 7 war das, glaube ich. die Kinder kommen schon anders rein. Selbst die, die morgens richtig miese Laune haben, sehen den Knut und grinsen sich erstmal ein. Und dann wird er ein bisschen gestreichelt. Und ja, so ein Tier ist einfach Gold wert in der Arbeit mit Kindern. Das kann ich nicht anders sagen.
Vielleicht sollte jede Schule einen Schulhund haben.
Ja, wäre gut.
Alle brauchen einen Knut.
Ja.
Unser Podcast steht natürlich auch unter dem Motto sinnvoll in jeder Beziehung. Wie würdest du das mit Leben füllen? Was ist für dich sinnvoll in jeder Beziehung?
Klinikschule macht voll Sinn. Klinikschule macht voll Sinn.
Und was ist sinnvoll in der Beziehung zu Kindern?
Ja, die Beziehung. Also ohne Beziehung und ohne Lust auf die Auseinandersetzung kommst du nicht weiter. Das brauchst du. Du musst Lust auf die Beziehung haben. Und die ist das einzig Sinngebende auch, das ist das A und O.
Und wenn ich das noch ergänzen darf, weil das schwang vorhin bei dir so mit, dieses Zuhören und sich auf das Kind einlassen, auf die Individualität. Das habe ich vorhin rausgehört. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja. Stimmt. Danke.
Gerne. Und damit endet diese Unterrichtsstunde hier. Thomas Grimskamp, Schulleiter der LVR Hans-Dieter-Hüsch-Schule in Viersen. Vielen Dank, dass du uns heute einfach mal mitgenommen hast durch euren Schulalltag.
Ja.
Weißt du, ich bin tatsächlich auch Lehrerkind und ich habe vermutlich mehr Schulen von innen gesehen als viele andere. Meine Mutter, die war auch Schulleiterin und die sagt auch heute immer noch, wenn man die Welt verändern möchte, dann muss man bei den Kindern anfangen. Und je älter ich werde, desto mehr weiß ich, dass sie damit einfach recht hat. Und auch heute hier in diesem Gespräch zu spüren, dass du und mit Sicherheit auch dein ganzes Kollegium jeden Tag dafür arbeitet, Kindern und Jugendlichen eine gute Zukunft und einen Start ins Leben zu schenken, das ist einfach toll. Und ich glaube, damit kann ich auch einfach sagen, dass ihr dadurch die Welt verändert und zu was Positivem macht. Und das ist toll. Dankeschön.
Sehr gerne. Ich danke.
Das war Folge 9 von Seelenarbeit. Schön, dass ihr auch dabei wart und dass wir alle zusammen unseren Blick auf psychische Erkrankungen nochmal geweitet haben und auf die Schule, die natürlich auch dazu gehört bei Kindern und Jugendlichen. Und falls ihr heute das erste Mal dabei wart, dann habe ich gute Nachrichten. Es gibt nämlich noch 8 weitere Folgen von diesem Podcast Seelenarbeit, die schon draußen sind, in denen ihr euch noch mehr informieren könnt. Zum Beispiel im Januar in Folge 8, da habe ich mit Vanessa Gurka über die Arbeit in der forensischen Psychiatrie gesprochen, also über die Kombination aus psychischer Erkrankung und Straftat. Hört da gerne auch nochmal rein. Und wir hören uns dann nächsten Monat auch schon wieder in Folge 10, tauchen wir ganz tief ein in die Wissenschaft. Professorin Dr. Eva Maria Skoda von der LVR Universitätsklinik Essen. Die ist leitende Oberärztin, Fachärztin und lehrende Professorin. Ich bin sehr gespannt auf all das, was sie uns erzählen wird. In 4 Wochen ist es soweit und damit ihr das alles nicht verpasst, abonniert Seelenarbeit einfach direkt bei eurem Podcast-Anbieter und folgt dem LVR auf den Socials. Ich bin Daniel Schwingenheuer. Bis dann. Gute Zeit euch. Danke, Thomas.
Sehr gerne.